SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. In Potsdam haben die Innenminister von Bund und Ländern getagt. Heute ist die Konferenz zu Ende gegangen. Mehr zu den Ergebnissen gleich hier. Außerdem, wer zahlt, wenn Hochwasser das Haus verwüstet? Bund und Länder sind weiter uneins beim Thema Elementarschadenversicherung. Und die EM-Vorrunde 2:1 für die Ukraine und ein Fußballklassiker steht heute Abend auch noch an. Mehr dazu gleich. Es gibt viele Wahlen in diesem Jahr. Knapp 2 Wochen ist die Europawahl her, bei der die extreme Rechte zugelegt hat. In Deutschland stehen 3 Landtagswahlen bevor. Im September wählen Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Viel gesprochen wird zurzeit über Zuwanderung, Migration, Flucht. Teils wird heftig diskutiert. Ob Asylverfahren außerhalb der EU durchgeführt werden könnten in sogenannten Drittstaaten, das war gestern Thema der Ministerpräsidentenkonferenz. Konferenz mit dem Bundeskanzler. Auch die Innenministerkonferenz in Potsdam hat sich mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigt. Mit welchem Ergebnis? Das berichtet Nico Hecht.
Beim Thema Abschiebungen von schweren Straftätern nach Syrien und Afghanistan seien sich die Innenminister der Bundesländer sehr einig geworden. Wir reden sogar schon nicht mehr über theoretische Ideen, sondern über konkrete praktische Vorbereitungen, so Hamburgs SPD-Innensenator Andi Grote nach der Konferenz in Potsdam.
Mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung sehr konsequent und sehr konkret diese Rückführung jetzt vorbereitet und dass es auch schon in den nächsten Monaten, vielleicht auch Wochen klappen könnte, dass wir die ersten Rückführungen nach Afghanistan sehen.
Die Bundesländer seien von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, auch schon aufgefordert worden, konkrete Straftäter zu benennen. Man sei in vertraulichen Verhandlungen mit Staaten, mit denen man diese Rückführungen abwickeln wolle. Aber diese Abschiebungen seien ein Schritt, Migration besser zu steuern. Sie habe aber auch mit den Innenministern besprochen, wie das neue gemeinsame europäische Asylsystem in Deutschland umgesetzt werden soll.
Das wird die Veränderung in der Migrationspolitik bringen. Denn dort geht es um einen besseren Außengrenzenschutz der Europäischen Union. Das heißt, als gemeinschaftliches Thema. Es geht aber auch darum, dass zum Zweiten eine andere Verteilung der Geflüchteten innerhalb Europas stattfindet. Ich will nur noch mal sagen, dass alleine wir, Polen und Tschechien, im Moment über die Hälfte aller Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen haben.
Auch darüber hinaus kündigten die Innenminister nach der Konferenz an, härter gegen islamistische Gefährder und Gewalttäter vorzugehen. Wichtig sei auch, bereits islamistische Hetze gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, etwa auf Demonstrationen, konkreter als Straftat zu definieren. Das Bundesjustizministerium solle dafür eine Erweiterung der Straftatsbestände Volksverhetzung und Verunglimpfung des Staates prüfen. Daran und an weiterer Steigerung der Abschiebungen müsse gearbeitet werden, erklärte auch Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann.
Insgesamt ist die Rückführung immer noch zu niedrig. Es hat leichte Fortschritte gegeben, aber es ist auf der anderen Seite auch immer noch die Zahl derer, die neu in unser Land kommen und zum großen Teil auch unberechtigt kommen, viel zu hoch.
Insgesamt bilanzierte Hamburgs Innensenator Andi Grote, dass die Konferenz mit diesen Beschlüssen auch ein Zeichen setze, das sicher viele Bürger auch gerade jetzt erwartet haben.
Es gibt eine sehr große Erwartung bei vielen Menschen, dass Politik wirksam Migration regelt, steuert, kontrolliert und auch begrenzt. Das war ein sehr zentrales Thema. Wir haben eine große Einigkeit und wir haben auch sehr konkret gesprochen. Also wir haben hier eine große gemeinsame Entschlossenheit, erfolgreich zu steuern.
Auch Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann erklärte, es sei wichtig, in Potsdam Fortschritte erzielt zu haben. Und auch wenn die Unionsinnenminister sich manches mehr und hier und da mehr Tempo gewünscht hätten, war auch Herrmanns Fazit optimistisch.
Das Pfingsthochwasser im Saarland, die Überschwemmungen in Süddeutschland. Seitdem ist das Thema Elementarschadenversicherung wieder auf der politischen Tagesordnung. Die Bundesländer sind unisono für eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Gestern im Kanzleramt fanden Bund und Länder aber keinen gemeinsamen Nenner. Woran es hakt bei diesem wichtigen Thema, dem ist Markus Schubert aus dem ARD-Hauptstadtstudio nachgegangen.
Seit langem und nach jedem großen Hochwasser besonders dringlich und lautstark verlangen die Ministerpräsidenten eine Pflichtversicherung. Wenn sie in Gummistiefeln Menschen aufsuchen, die alles in den Fluten verloren haben, hören sie von manchen, dass keine Versicherung bereit war, ihr Risiko zu übernehmen. Andere verzichten freiwillig oder aus Unwissenheit auf eine Elementarschadenversicherung. Vielleicht auch, weil sie wissen, die Länder werden ja schnell und unbürokratisch helfen. Und wenn der Kanzler mit ins Flutgebiet eingeladen war, kann und wird sich auch der Bund nicht entziehen. Die Länder ahnen aber, Jahrhunderthochwasser und Starkregen werden häufiger und die Kassen des Staates leerer. Im Bundesrat und in der Ministerpräsidentenkonferenz also 16:0 für eine Pflichtversicherung, bei der Menschen vorausschauend ihr Schärflein zur Risikoabsicherung beisteuern. Bundesjustizminister Marco Buschmann hat schon nach der Ahrtal-Flut im Sommer 2021 einen Prüfauftrag von den Ländern bekommen und im Jahr darauf vorgerechnet, warum das alles schwierig wäre mit der Pflicht. Was würde die Versicherung dann übernehmen? Den Neubau an derselben Stelle? Nur die Basisschäden oder einen gedeckelten Betrag? Und müssten dann nicht doch wieder die Steuerzahler die Lücke schließen? Buschmann wirbt stattdessen für sein Modell. Jeder, der ein Haus hat oder baut, muss ein Angebot für eine Elementarschadenversicherung erhalten und über die Höhe der Prämie informiert werden. Die könnte aber viele erschrecken und überfordern, auch Mieter, die sie über die Nebenkosten tragen müssten. Genau wie schon die Gebäudeversicherung gegen Sturm und Feuer, die meisten schon haben. Buschmann warnt vor der Illusion, die Beiträge würden sinken, wenn alle in die Versicherung einzahlen. Jede Versicherung prüfe das Risiko jedes einzelnen Hauses und danach richte sich die Höhe der Prämie, egal wie viele Häuser daneben oder irgendwo sonst in Deutschland versichert sind. Die Risikostaffelung zu streichen und eine Einheitsprämie vorzuschreiben hieße, Bauen und Wohnen wird für alle teurer. Das lehnt die Partei des Ministers, die FDP, rundum ab. Aber auch SPD-Ministerpräsident Weil in Niedersachsen sagte diese Woche noch, wer besondere Risiken hat, der muss auch mehr zahlen als andere. Dass der Staat die Versicherung betreibt oder stützt, will nicht nur der Justizminister nicht. Es stand auch 2022 nicht in dem Prüfauftrag an ihn. Im Gegenteil, es dürfe keine Subventionierung der Pflichtversicherung aus dem Bundeshaushalt geben, hielten Länderchefs und Kanzler damals ausdrücklich fest. Die Versicherer selbst sind gegen die Pflicht zur Elementarschadenversicherung, schon weil das in ihre Vertragsfreiheit eingreift. Aber ihr Verband schlägt vor, das Hochwasser per Gesetzesvorgabe in die gängige Gebäudeversicherung aufzunehmen, was die Prämien dafür natürlich erhöhen würde. Jeder Versicherte könnte dem aber dann per Ausstiegsklausel widersprechen. Schwer vorstellbar natürlich, dass wer so ins eigene Risiko geht, dann im Schadensfall noch auf Hilfe vom Staat hoffen könnte.
Den Atomausstieg in Deutschland brachte seinerzeit Kanzlerin Merkel von der Union auf den Weg. Aber das Thema bleibt umstritten. Heute haben CDU und CSU einige Kritik an den beiden grünen Bundesministern, unter deren Ägide die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke fiel. Das war im April 2023. Steffi Lemke und Robert Habeck, haben Sie in diesem Zusammenhang etwa getrickst? Die Unionsfraktion des Bundestags will das in einem Untersuchungsausschuss prüfen lassen. Umweltministerin Lemke zeigt sich gelassen. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Dietrich Karl Meurer.
Mittlerweile ist es über ein Jahr her, seit die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz gingen. Noch immer gibt es darum Diskussionen. Die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag will in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss klären, ob vor der Abschaltung alle Optionen für eine Laufzeitverlängerung geprüft wurden. Die Union wirft den grünen Ministern für Umwelt und Wirtschaft, Lemke und Habeck, vor, unsachgemäß gehandelt zu haben. Beide bestreiten das. Im Bundestag wurde darüber bereits debattiert. Beschlossen ist der Ausschuss noch nicht. Bundesumweltministerin Steffi Lemke gibt sich im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio betont unaufgeregt. Sie sagt, ein solcher Ausschuss ist das gute Recht der Opposition.
Ich sehe diesem Beschluss aber sehr gelassen entgegen.
Nach einem Bericht des Magazins Cicero sollen im Frühjahr 2022 sowohl im Wirtschafts- als auch im Umweltministerium interne Bedenken zum damals noch für den folgenden Jahreswechsel geplanten Atomausstieg unterdrückt worden sein. Befragt Danach beteuert die Bundesumweltministerin, das ist nicht geschehen.
Natürlich nicht. Wir haben als Minister diese Vorgänge geprüft. Wir haben das sehr, sehr schnell gemacht.
Und zwar unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine. Demnach hatte das Wirtschaftsministerium energiepolitische Fragen abzuwägen. Ihr Haus war für die nukleare Sicherheit zuständig, erklärt Lemke. Dabei dämpft sie die Erwartung, dass ein Untersuchungsausschuss Neuigkeiten ans Licht bringt.
Weil ich von Anfang an alle Fragen transparent beantwortet habe. Das heißt, die Fakten, die Informationen liegen auf dem Tisch.
Der Atomausstieg ist so intensiv politisch diskutiert worden, sagt Lemke, dass es, Zitat, keine versteckten Informationen irgendwo noch auszugraben gibt.
Ich glaube, da verhebt sich die Union ein Stück weit.
Die Umweltministerin will, dass ein Untersuchungsausschuss ganz andere Aspekte in den Blick nimmt, nämlich die generelle Rolle der Union in der Atomausstiegsdebatte.
Warum hat die CDU-CSU das im Jahr 2010 zurückgenommen gehabt und dann 2011 wieder beschlossen gehabt, dass wir aussteigen nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima? Und was hat das eigentlich für Kosten verursacht?
Lemke betont in dem Interview, dass der Atomausstieg für Deutschland der richtige Weg gewesen sei. Er ermögliche den Übergang zu erneuerbaren Energien.
Ich bleibe bei meiner Auffassung, dass es sicherer für uns ist, dass Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen ist.
Das gesamte Interview der Woche mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke hören Sie morgen in der SR-Info Bilanz am Mittag. Die beginnt um 12.30 Uhr. Ein Virenschutzprogramm, der Name sagt es, soll einen Rechner schützen. Aber was, wenn ausgerechnet ein solches Programm den Rechner ausspäht? In den USA wurde die Virenschutzsoftware der russischen Firma Kaspersky verboten. ARD-Korrespondent Jakob Fischer über die Hintergründe.
Also die Firma Kaspersky sitzt in Russland und genau deshalb macht sich die US-Regierung Sorgen. Die hat Angst vor zwei Dingen. Erstens glaubt sie, die russische Regierung könnte die Software für Cyberangriffe nutzen. Und zweitens befürchten die USA, dass Russland damit Daten von US-Nutzerinnen und Nutzern sammelt und missbraucht. Weil Antivirenprogramme wie Kaspersky haben Zugriff auf ziemlich viele Daten auf einem Computer. Deshalb haben die Behörden in den USA Kaspersky jetzt verboten. Das Unternehmen hat die Vorwürfe aber bestritten und angekündigt, sich vor Gericht gegen das Verbot zu wehren.
In Deutschland ist die Virenschutzsoftware nicht verboten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, warnt aber vor Kaspersky-Software. Die Warnung wurde im März 2022 ausgesprochen, also kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Frage ist, ob Kaspersky-Software nun auch in Deutschland verboten werden könnte, ob also die Bundesregierung nachzieht nach dem Verbot in den USA.
Das ist schwer zu sagen. Eine Sprecherin vom Innenministerium hat uns heute nochmal gesagt, dass sie das im Auge behalten, war aber alles sehr schwammig und sie ist der Frage nach einem Verbot auch ein bisschen ausgewichen. Ähnlich sieht es beim BSI aus, also der Behörde, die vor zwei Jahren die Warnung zu Kaspersky ausgesprochen hat. Die sagen, sie beobachten die Lage, aber sehen aktuell keinen Grund, ihre Einschätzung zu ändern. Also es gilt weiterhin, in Deutschland wird von der Nutzung abgeraten, aber ein Verbot ist aktuell noch nicht angekündigt.
Soweit ARD-Korrespondent Jakob Schiffer. Und nun Nachrichten des Tages in Kürze, heute mit Florian Mayer.
In Frankfurt am Main sind vorgestern drei Männer festgenommen worden, die für einen ausländischen Geheimdienst in Deutschland Informationen gesammelt haben sollen. Wie die Bundesanwaltschaft heute mitteilte, kundschafteten sie ein Café aus, in dem sich ihre Zielperson aufhalten sollte. Dabei soll es sich um eine Person aus der Ukraine handeln. Die drei mutmaßlichen Spione stammen aus Armenien, Russland und der Ukraine. Wie die Bundesanwaltschaft weiter mitteilte, sitzen sie in Untersuchungshaft. Die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau können beginnen. Wie es vom belgischen Ratsvorsitz hieß, haben die Mitgliedsländer eine Grundsatzeinigung besiegelt. Am kommenden Dienstag werden die Verhandlungen mit beiden Ländern in Luxemburg offiziell eröffnet. Grundlage der Entscheidung der EU-Staaten war eine Analyse der EU-Kommission. Demnach erfüllen die Ukraine und Moldau alle Voraussetzungen für Verhandlungen. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und ein besserer Schutz von nationalen Minderheiten. Wie lange es nach dem Beginn der Beitrittsverhandlungen bis zum EU-Beitritt dauert, ist offen. Die Gewerkschaft IG Metall fordert in den anstehenden Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie 7% mehr Lohn. Wie der Bezirk Mitte der Gewerkschaft mitteilte, gelten die Forderungen für rund 400.000 Beschäftigte in Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland. Verhandlungsführer Jörg Köhlinger sagte, man habe die wirtschaftliche Situation der Betriebe und der Beschäftigten sehr genau analysiert. Die Arbeitnehmer benötigten mehr Geld, um die gestiegenen Kosten auszugleichen und ihre Kaufkraft zu erhöhen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, plant offenbar mit Steuermitteln in Millionenhöhe für den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr. Die Partei rechnet nach eigenen Angaben damit, für ihr Ergebnis bei der Europawahl rund 2,75 Millionen Euro aus der staatlichen Teilfinanzierung zu erhalten. Das BSW kam bei der Europawahl vor knapp 2 Wochen auf mehr als 6% der Stimmen. Staatliche Zuschüsse fließen ab 0,5%. Das BSW kann außerdem nach eigenen Angaben aktuell auf Spenden in Höhe von 8 Millionen Euro zurückgreifen.
Es ist jetzt 17.45 Uhr, 17:45. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Und jetzt geht es um den legendären Nazi-Jäger Serge Klarsfeld in Frankreich. Bereits Ende vergangenen Jahres sorgte er für Aufsehen, als er erklärte, der extrem rechte Rassemblement National sei ein Verbündeter der Juden in Frankreich. Nun ist Serge Klarsfeld noch einen Schritt weitergegangen, nur wenige Tage vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich. Aus Paris berichtet Julia Borutta.
Seine Haltung ist nicht neu, doch er hat sie noch nie so radikal geäußert wie jetzt. Auf die Frage, wem er im zweiten Wahlgang im Fall eines Duells zwischen dem extrem rechten Rassemblement National und dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire seine Stimme geben würde, sagte Klarsfeld im Fernsehsender LCI:
Le Rassemblement National soutient les Juifs.
Der Rassemblement National unterstützt die Juden und den Staat Israel. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer antijüdischen Partei und einer pro-jüdischen Partei, ist es doch angesichts meines Engagements der letzten 70 Jahre völlig normal, dass ich mich für eine pro-jüdische Partei entscheide. Seine Äußerung hat Gewicht. Für die einen ist sie wie eine Art Freifahrtschein, nun da der berühmte Nazi-Jäger, den er end für salonfähig erklärt hat, ruhigen Gewissens die Partei mit rechtsextremer und antisemitischer Vergangenheit zu wählen. Für die anderen ist sie ein gefährliches Signal. Die Rabbinerin und Philosophin Delphine Horvilleur erklärte: Niemals würde ich für den Rassemblement National stimmen. Für mich ist diese Partei immer noch eine Bedrohung für die Vielfalt in diesem Land, weil sie mit dem Populismus flirtet. Diese Partei ist eine Bedrohung für alle Ausländer und für die Juden. Ich kann dem Rassemblement National nicht vertrauen. Viele Juden täten das aber bereits, ist Serge Klarsfeld überzeugt. Im Interview mit dem ARD-Studio Paris behauptete er im Dezember letzten Jahres: Die Juden wählen mehrheitlich Rassemblement National. Sie sagen es zwar nicht, aber sie tun es. Sie haben überhaupt keine Angst mehr vorm RN. Sie verlassen die Banlieue und alle Orte, wo es viele Muslime gibt, denn sie können einfach nicht nebeneinander leben. Und Klarsfeld setzte hinzu: Es gibt praktisch keine antisemitischen Taten mehr, die von der extremen Rechten kommen, allenfalls von winzigen Splittergruppen. Die schweren Attentate wurden von den fundamentalistischen Moslems verübt. In der Tat sind alle tödlichen Anschläge auf Juden in den letzten 2 Jahrzehnten von Islamisten begangen worden. Der Rassemblement National, der die Einwanderung bekämpfen und Familien von Straftätern die Sozialhilfe entziehen will, ist für Klarsfeld mittlerweile ein Verbündeter. Die weit links stehende Partei von Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise, hingegen habe sich im Nachgang der terroristischen Anschläge der Hamas am 7. Oktober komplett diskreditiert. Die extreme Linke fährt eine Kampagne gegen Israel. Vor einem halben Jahrhundert noch war die Linke der Verbündete der Juden und des Staates Israel. Heute ist die Linke der Gegner Israels und damit auch der Gegner der Juden. Denn der Antisemitismus und der Antizionismus überlagern sich. Die ausländerfeindliche Politik des Rassemblement National, die Nähe mancher seiner Mitglieder zu teils gewaltbereiten identitären Bewegungen und ihre islamophoben Aussagen wischt Klarsfeld beiseite. Im Interview mit dem ARD-Studio Paris sagte er:
Ein Parti d'extrême droite
Für mich ist eine Partei dann extrem rechts, wenn sie antijüdisch ist. Das ist quasi ihre DNA. In dem Moment, wo sie diese antijüdische Identität aufgibt, erachte ich sie nicht mehr als Feind. Wir Juden in Frankreich sind in einer Lage, in der wir unsere Verbündeten und Beschützer nicht vernachlässigen dürfen. Der Rassemblement National stand noch nie so nah davor, die Macht im Land zu übernehmen. Die Aussagen Klarsfelds kommen ihm im Wahlkampf äußerst gelegen.
Im Mittelmeer sind in den vergangenen Jahren tausende Menschen ertrunken, bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen. In einer BBC-Recherche werden schwere Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache erhoben. Grenzbeamte sollen Menschen ins Meer geworfen haben, sagen mutmaßliche Opfer und Zeugen. Ähnliches hatten bereits die New York Times und der Spiegel berichtet. Vorwürfe gibt es auch rund um das Flüchtlingsboot, das vor etwa einem Jahr vor der griechischen Stadt Pylos gesunken ist. Die Staatsanwaltschaft in Griechenland will herausfinden, ob die Küstenwache etwas damit zu tun hatte. Aus Athen berichtet Christina Metallinos.
Athen am ersten Jahrestag des Flüchtlingsunglücks von Pylos. Am Parlamentsgebäude ziehen Demonstranten vorbei. Sie wollen nicht nur der Toten gedenken. Sie wollen wissen, was am 14. Juni 2023 passiert ist. Warum das Schiff vor Pylos gesunken ist. Warum nur 104 der rund 750 Migranten an Bord lebend gerettet werden konnten. Und sie fordern Gerechtigkeit, erklärt Sishan Sarwar, der das Unglück selbst überlebt hat, egal von wem. Die Verantwortlichen sollen bestraft werden von der griechischen Regierung. Wir appellieren an Sie, an die Europäische Union, an Menschenrechtsorganisationen, an andere NGOs. Wir wollen Gerechtigkeit. Gebt sie uns. Seit gut einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft am zuständigen Marinegericht von Piräus, welche Rolle die Küstenwache bei dem Unglück gespielt hat. Menschenrechtsorganisationen und Überlebende werfen den Beamten vor, zu lange nicht geholfen zu haben und dass sie versucht hätten, das überladene Flüchtlingsboot Richtung Italien zu schleppen, raus aus dem eigenen Zuständigkeitsbereich. Dabei sei das Schiff unter Wasser geraten und schließlich gesunken. Die Küstenwache streitet das ab, Ermittlungsergebnisse gibt es seit einem Jahr keine. Auf die wartet etwa Lefteris Papayannakis vom griechischen Flüchtlingsrat. Er vertritt Überlebende des Unglücks. Ja, es dauert, aber es gibt viele Zeugen, die angehört werden müssen. Und es ist eben ein laufendes Verfahren. Ein Jahr ist lang, aber wir warten immer noch auf die nächsten Schritte. Und bis der Staatsanwalt am Marinegericht seine Untersuchung nicht abgeschlossen hat, können wir nicht weitermachen. Immer wieder recherchieren Journalisten zu den Methoden griechischer Grenzschützer. Jüngste Vorwürfe stammen aus einer BBC-Dokumentation. Demnach hätten Grenzbeamte Flüchtlinge vom Land zurück aufs Meer gebracht. Einige seien in einem Schlauchboot ausgesetzt worden, andere direkt ins Wasser geworfen worden. In dem Bericht ist die Rede von 43 toten Flüchtlingen. Der Sprecher der konservativen Regierung, Pavlos Marinakis, stritt die Vorwürfe ab. Die griechische Küstenwache hat ein völlig anderes Bild von sich gezeigt. Sie erfüllt ihre Pflicht. Oft gehen die Frauen und Männer der Küstenwache sogar über ihre Grenzen und Verantwortlichkeiten. So retten sie jeden Tag Dutzende Menschenleben. Man prüfe jedoch grundsätzlich Vorwürfe, so auch die aus der BBC-Dokumentation. Die beiden linken Oppositionsparteien Syriza und PASOK fordern Antworten von der Regierung. Dennoch, der große Aufschrei in griechischen Medien und in der Bevölkerung blieb aus. In Konkurrenz mit anderen politischen Themen, vor allem der Wirtschaft, haben Flüchtlingsthemen in der griechischen Gesellschaft nicht die Priorität, sagt Migrationsforscherin Angeliki Dimitriadi vom Athener Think Tank Eliamap. Der Großteil der Bevölkerung ist eher desinteressiert an Migration als solcher. Es sind oft sperrige Themen, die sich schwer so erklären lassen, dass die Menschen sie verstehen und angesprochen werden. Die Medien berichten nur wenig darüber, vor allem nicht die Massenprogramme im Fernsehen. Es wurde ziemlich wenig dazu gebracht, würde ich sagen. Und so kommt aus der griechischen Öffentlichkeit vergleichsweise wenig sichtbarer Druck, Vorgänge wie den aus Pylos oder die Vorwürfe aus der BBC-Recherche zügig aufzuklären. Wer diesen aufbauen könnte? Zum Beispiel die EU, sagt Angeliki Dimitriadi. Die griechische Grenze ist auch eine EU-Außengrenze. Es muss deshalb Solidarität bei deren Schutz geben. Die EU muss aber auch eine Art Überwachungsmechanismus sicherstellen und ein System aufbauen, in dem überprüft wird, was an diesen Grenzen passiert.
Hongkong vor 5 Jahren, es war der Sommer der Proteste. Mehr als 1 Million Menschen gingen damals in Hongkong auf die Straße, zeigten ihr Gesicht, protestierten gegen Chinas Einfluss in der Sonderverwaltungsregion. Unsere Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt erinnert an die Proteste vor 5 Jahren und an die Demokratiebewegung.
Anfangs war es ein friedlicher Protest gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz. Im Sommer 2019 gingen die Menschen in Hongkong monatelang auf die Straßen. Mit der Zeit richtete sich der Protest generell gegen den Einfluss der kommunistischen Zentralregierung Chinas in Hongkong. Und die Menschen demonstrierten für mehr Demokratie. Immer öfter kam es dabei auch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Ich war gerade im 2. Jahr an meiner Hochschule und auf einmal war der Campus voll von Demonstranten, erinnert sich diese junge Frau. Sie war damals 19 Jahre alt. Dann hat die Polizei den ganzen Campus eingekesselt. Da waren Tränengas und viele Gummigeschosse. Manche meiner Mitstudierenden wurden festgenommen. Gegen Spätsommer und Herbst 2019 kam es immer öfter zu Gewalt. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Schlagstöcke und Tränengas ein. Demonstranten warfen Pflastersteine und Brandsätze. Mindestens 2 Menschen starben am Rande der Proteste. Mehr als 4.000 wurden festgenommen. Darunter auch die damals 19-Jährige. Sie wurde 2 Tage lang festgehalten. Ihr Partner wurde strafrechtlich verfolgt und sitzt heute noch im Gefängnis, voraussichtlich bis 2026. Ihr Traum? Mehr Demokratie und freie Wahlen. Doch dieser hat sich zerschlagen. Als Großbritannien Hongkong im Jahr 1997 an China übergeben hat, hat die kommunistische Staats- und Parteiführung zugesagt, Hongkong weitgehende Freiheitsrechte zu gewähren. Doch daran hat sie sich nicht gehalten. Ihr Einfluss in der chinesischen Sonderverwaltungsregion nimmt zu. Im Jahr nach den Protesten hat die chinesische Zentralregierung in Peking ein sogenanntes Staatssicherheitsgesetz für Hongkong eingesetzt. Dadurch sollten nach offizieller Begründung wieder Ordnung einkehren und weitere Proteste verhindert werden. Denn diese würden die nationale Sicherheit gefährden, so argumentiert auch heute noch die Peking-treue Regierung in Hongkong. Im März hat die Hongkonger Regierung das Sicherheitsgesetz erweitert. Für Straftatbestände wie Hochverrat und Auflehnung gegen den Staat droht nun lebenslange Haft. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen, was von den Behörden als regierungskritisch aufgefasst werden könnte, trauen sich heute viele nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Die Proteste sind verstummt. Es gibt nur noch wenige prodemokratische Aktivisten in Hongkong. Viele sind ins Ausland geflohen, beispielsweise nach Kanada oder Großbritannien. Andere sitzen in Haft. Einer der letzten, der noch kleinere Proteste wagt, unter der Gefahr festgenommen zu werden, ist Dixon Chow. Er ist stellvertretender Vorsitzender der League of Social Democrats. Die ehemalige Parlamentspartei ist nun als prodemokratische Opposition von den Wahlen in Hongkong ausgeschlossen.
I think it's important to remind all of us that we have the right to.
Ich denke, es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass wir das Recht haben, für Demokratie und Freiheit zu kämpfen. Und ich denke, der beste Weg, um das zu tun, ist, die eigene Meinung zu sagen. Ansonsten wird die Regierung sie vielleicht wegnehmen, in aller Stille.
Es ist 2. Vorrundenspieltag bei der Fußball-WM. Fußballerisch stand die Ukraine heute bereits stark unter Druck nach der klaren 0:3 Auftaktniederlage gegen Rumänien. Am Nachmittag schaffte die Ukraine dann in Düsseldorf mit einem 2:1 gegen die Slowakei den dringend benötigten Sieg. Thorsten Iffland.
Die Ukraine ist zurück in dieser Fußball-EM, gewinnt ihr 2. Vorrundenspiel gegen die Slowakei mit 2:1. Und danach sah es zunächst überhaupt nicht aus. Schwacher Start der Ukrainer, die ja schon das Auftaktspiel gegen die Rumänen deutlich verloren hatten. Und folgerichtig für die Slowaken, die mit breiter Brust nach dem 1:0 gegen Belgien hier nach Düsseldorf gekommen sind. Das 1:0, 18. Minute, Schranz per Kopf. Aber danach wurde die Ukraine besser und belohnt sich dann zu Beginn der 2. Hälfte mit dem Ausgleichstreffer durch Schaparenko und 10 Minuten vor Schluss dann großer Jubel hier bei den blau-gelben Ukrainern, bei den Fans, die nach Düsseldorf gekommen sind. Der Siegtreffer durch Jaremczuk und das 2:1 gegen die Slowakei. Es ist alles wieder möglich in dieser Gruppe E. Die Ukraine gewinnt in Düsseldorf gegen die Slowakei mit 2:1.
Und gleich ist Anpfiff im Berliner Olympiastadion. Dort spielen ab 18 Uhr Polen und Österreich gegeneinander. Und um 21 Uhr dann der Klassiker, die Niederlande gegen Frankreich. Beide Spiele sehen Sie heute Abend im Ersten oder Sie hören die Live-Reportagen in der ARD-Audiothek. Dort werden alle EM-Spiele fürs Ohr übertragen. Das Wetter im Saarland. Im Lauf des Abends ziehen die Schauer ab. Die Nacht überwiegend trocken bei 15 bis 10 Grad. Gegen Morgen ziehen von Luxemburg und Lothringen her neue Schauer auf. Der Samstag oftmals dicht bewölkt, nur gelegentlich ein bisschen Sonne, immer wieder Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Nicht mehr ganz so drückend. Die Temperaturen bis 16 Grad im Hochwald bis 20 Grad an der Saar. Am Sonntag dann ein bisschen Sonne, einige dichte Wolken, meistens trocken, 20 bis 24 Grad. Und das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.